Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Das Thema der heutigen Folge hat mich vor eine echte Herausforderung gestellt. Es geht um die ersten Maßnahmen zur sogenannten Rassenhygiene im Jahr 1933. Die Lehre von der Rassenhygiene oder Eugenik, wie man international sagt, ist aber gerade keine nationalsozialistische Besonderheit. Eugenische Vorstellungen, vor allem die Vorstellung von wertigem und minderwertigem Leben und Erbanlagen, waren im ganzen 20. Jahrhundert Teil des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Mainstreams. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, habe ich mich mit Jojo, Mimi und Jonas vom Podcast Alle Zeit der Welt zusammengetan. Die heutige Folge, die wir gemeinsam geschrieben haben, konzentriert sich auf die ersten eugenischen Maßnahmen in Nazi-Deutschland und deren unmittelbare Vorgeschichte. In einer eigenständigen Folge für den Podcast Alle Zeit der Welt werden wir vier dann gemeinsam das weite Feld der Eugenik abschreiten und dabei immer im Blick haben, dass dieses dunkle Kapitel der Wissenschaftsgeschichte bis heute nachwirkt. Aber nun genug von mir. Ich übergebe an Jojo und Jonas, die so freundlich waren, das Skript einzusprechen. Also noch einmal herzlich willkommen zur Folge 3338 Rassenwahn per Gesetz.
Als das Kabinett Hitler zu seiner am 14. Juli 1933 anberaumten Sitzung zusammenkam, standen gleich mehrere große Vorhaben auf der Tagesordnung. Das war nicht weiter verwunderlich, wenn man es genau überlegt. Denn erst vor wenigen Wochen hatten sich die Nazis ihres deutschnationalen Koalitionspartners entledigt. Oder besser gesagt, sie hatten Alfred Hugenberg und seine DNVP sich selbst demontieren lassen. Die übrigen autokratischen Minister, auch Vizekanzler Franz von Papen, hatten sich der Führung Hitlers längst bedingungslos untergeordnet. Die Zeit war also reif für große Vorhaben. Zwei davon habt ihr schon kennengelernt. Das Reichskonkordat mit der katholischen Kirche und das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien. Um die dritte, für die Gesundheits- und Sozialpolitik des Dritten Reichs richtungsweisende Entscheidung dieser Kabinettssitzung geht es im Folgenden. Denn an diesem Tag, dem 14. Juli 1933, keine 6 Monate nach Hitlers Ernennung zum Kanzler, wurde das sogenannte Erbgesundheitsgesetz oder ausführlich Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verabschiedet.
Schon der Name des Gesetzes klingt danach, als hätten hier die Nazis ihrem Rassenwahn einfach freien Lauf gelassen, oder? Dieser erste Eindruck wird nur verstärkt, wenn man weiß, wer das Gesetz ins Kabinett gebracht hat. Fangen wir bei Dr. Matt Leonardo Conti an. Conti war der Sohn eines Schweizers und einer Deutschen. 1933, erst Anfang 30, praktizierte er aber seit 1925 als Arzt und war, wie so viele, schon zu Studienzeiten in der völkischen Bewegung aktiv gewesen. Noch als Student nahm Conti am Kapp-Putsch teil, wobei ihm seine militärische Grundausbildung aus den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs zugute kam. Zur NSDAP stieß der junge Deutschschweizer 1927. Innerhalb der Partei machte Conti schnell Karriere. Er wurde zu einem einflussreichen Funktionär innerhalb des Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes, half beim Aufbau einer medizinischen Versorgung für SA-Mitglieder, die in den Straßenkämpfen der republikanischen Zeit verletzt wurden, und er nutzte sein medizinisches Fachwissen, um die gesundheitspolitischen Vorstellungen innerhalb der NSDAP zu prägen. Mitte Februar holte ihn deshalb Hermann Göring an Bord seines Staatsstreiches in Preußen und ernannte Conti zum Sonderkommissar für Volksgesundheit. In den folgenden Wochen und Monaten erwies sich Conti als geschickter Netzwerker. Zum Beispiel sorgte er dafür, dass einer seiner Verbündeten auf einen einflussreichen Posten im Reichsinnenministerium von Wilhelm Frick berufen wurde, und zwar in die Abteilung für Volksgesundheit. Dieser Verbündete hieß Arthur Gütt. Gütt stammte aus Westpreußen und war ebenfalls Mediziner. Da Gütt 10 Jahre älter war als Conti, hatte er im Gegensatz zu seinem Förderer aktiv als Feldarzt am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Zwischenzeitlich kam er in russische Kriegsgefangenschaft und wurde in Sibirien interniert. Nach seiner Rückkehr promovierte er 1919 in Königsberg und ging als Amtsarzt in den Staatsdienst. Sein Beamtenstatus ist vermutlich der Hauptgrund, warum Gütt erst Ende 1932 offiziell in die NSDAP eintrat. An innerer Überzeugung und Engagement mangelte es ihm jedenfalls nicht. Von Anfang bis Ende der 20er Jahre war der Arzt höchst aktiv im rechtsradikalen Lager. Zuerst bei diversen völkischen Gruppen, dann vor allem im Umfeld der Nationalsozialisten. Gütt gehörte stärker noch als sein Förderer Conti zu den einflussreichsten Vordenker des Rassenwahns innerhalb der NSDAP. Bereits Mitte der 20er hatte Gütt rassepolitische Richtlinien ausgearbeitet, die er Hitler persönlich hatte zukommen lassen. In seiner Denkschrift empfahl Gütt sogenannte, Zitat, kranke und minderwertige Menschen, Zitat Ende, konsequent und grundsätzlich zu zwangssterilisieren. Also klare Sache, oder? Zwei eingefleischte Nazi-Mediziner tun sich zusammen, um den Rassenwahn erstmals in Gesetzesform zu gießen. Und am 14. Juli 1933 kommt das fertige Ergebnis, das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, auf den Kabinettstisch. Tja, so einfach ist es leider nicht, denn Conti und Gütt, die hatten eine Vorlage. Und diese Vorlage führt uns nun mitten hinein in den gesundheits- und sozialpolitischen Mainstream der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Oder besser gesagt, hinab in die ethischen Niederungen und rassistischen Abgründe der sogenannten Eugenik.
Eugenik ist ein modernes Kunstwort, von griechisch Eugenes, was so viel heißen soll wie von guter Abstammung. Der Begriff wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom britischen Anthropologen Sir Francis Galton geprägt. Galton griff die damals noch hoch umstrittenen Thesen von Charles Darwin zur Evolution der Arten auf und übertrug Darwins Survival of the Fittest, also das Überleben durch Anpassung an die Umwelt, auf die Sozial- und Gesundheitspolitik. Seit dem späten 19. Jahrhundert gewann die Eugenik als eine, wie es die Eugeniker selbst beschrieben, wissenschaftliche Selbststeuerung der menschlichen Evolution international immer mehr Anhänger. Zunächst bezog sich die Lehre der Eugenik auf die Verhinderung oder Verminderung angeblicher Erbkrankheiten, radikalisierte sich dann aber rasch durch den Gedanken, die Fortpflanzung genetisch hochwertiger Menschen zu fördern, positive Eugenik, und die der Minderwertigen zu unterbinden, negative Eugenik. Diese Ideen liefen auf nichts weniger hinaus, als dem Staat alle notwendigen Mittel bereitzustellen, um eine umfassende und vor allem präventive Bevölkerungskontrolle durchzuführen. Die plötzliche Attraktivität der Eugenik erklärt sich aus den Schattenseiten von Industrialisierung und Kapitalismus, die in Europa und Nordamerika um 1900 unübersehbar geworden waren. Millionen Menschen lebten im Elend, Krankheiten grassierten, die Kriminalitätsrate und die Sterblichkeit waren hoch. Für diese Misere lieferte die Eugenik den sozialen Eliten der Industrienationen eine plausible und zugleich bequeme Erklärung. Nicht die wirtschaftlichen und sozialen Zustände waren schuld, sondern die vermeintlich minderwertige biologische Substanz der in Armut lebenden Menschen. Gleichzeitig wertete die Eugenik die gesellschaftliche Elite auf, denn ihre soziale Stellung wurde nun als Beweis interpretiert, dass ihre Erbanlagen als höherwertig zu gelten hatten. Auch wenn es aus heutiger Sicht so wirkt, war die Eugenik alles andere als eine dogmatische Buchreligion. Die Lehrmeinungen innerhalb des Faches waren vergleichsweise breit gefächert und es gab sehr rege Diskussionen. Dass diese Diskussionen durch einen stetig anschwellenden Strom von statistischen und experimentellen Forschungsarbeiten gespeist wurden, verschaffte ihr zusätzliche Anerkennung als legitime Wissenschaft. Trotzdem lassen sich einige Grundsätze als eugenisches Allgemeingut festhalten. Erstens. Die eugenische Lehre ging von der Prämisse aus, dass Charakter und Verhalten der Menschen maßgeblich durch Vererbung bestimmt werde. Eine hohe Intelligenz, aber auch Suchtkrankheiten wie Alkoholismus oder geistige Störungen wie Schizophrenie galten deshalb als erblich. Wohl auch deshalb öffnete sich gerade die noch vergleichsweise junge medizinische Disziplin der Psychiatrie für eugenische Ideen. Aus dem Primat der biologischen Vererbung ergab sich zweitens die Einteilung der Bevölkerung in wertige und minderwertige Individuen. Minderwertig und degeneriert, eingedeutscht zu entartet, werden in dieser Zeit zu feststehenden Begriffen. Aus den vermeintlich zwingenden biologischen Qualitätsunterschieden innerhalb der Bevölkerung ergab sich drittens die logische Konsequenz, dass der Staat aus Fürsorge für das Fortbestehen der Gesellschaft die Bevölkerungsplanung selbst in die Hände nehmen müsse. Die sogenannte Volksgesundheit war nun in aller Munde. Sie sollte auf wissenschaftlicher Grundlage gefördert werden. Mit der wissenschaftlichen Grundlage meinten die Eugeniker natürlich vor allem ihre eigenen Theorien und vermeintlichen Erkenntnisse. Freilich hatte man um 1900 noch keine Ahnung, wie Gene wirklich funktionierten. Die Vorstellungen über biologische Vererbung waren ziemlich diffus. Die Analysemethoden, auch die statistischen, alles andere als valide. Immerhin war es dem Augustinermönch und Hilfslehrer Gregor Mendel durch Kreuzungsversuche mit Erbsen gelungen, vorherzusagen, ob deren Samen grüne oder gelbe Früchte tragen würden. Aus heutiger Sicht nicht sehr beeindruckend, und auch damals schien sich jahrzehntelang niemand dafür zu interessieren, bis die aufkeimende Eugenik auf die von Mendel entdeckten Regelmäßigkeiten bei der Kreuzung von Nutzpflanzen aufmerksam wurde. Jetzt wurden sie großspurig als überall und stets gültige Mendelsche Gesetze der Vererbung gefeiert. Um die moralischen Konsequenzen ihrer Theorien kümmerten sich die meisten Eugeniker dagegen wenig bis gar nicht. Als gläubige Technokraten konnten sie jeden noch so lauten Zweifel an der moralischen Vertretbarkeit ihrer gesundheits- und sozialpolitischen Forderungen übertönen, indem sie auf die scheinbare Wissenschaftlichkeit ihrer Theorien und Methoden pochten. Auch im Deutschen Kaiserreich fasste die Lehre der Eugenik sehr bald Fuß. Und zwar nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Gesellschaft. Unter dem eingedeutschten Begriff Rassenhygiene beeinflusste eugenisches Denken viele Fachleute in der Medizin, der sozialen Arbeit, in der Kriminologie und der Justizpflege. 1905 gründeten die beiden Ärzte Alfred Plötz und Ernst Rüdin eine erste nationale Lobbyorganisation, die Gesellschaft für Rassenhygiene. Der 1860 geborene Plötz wurde ihr erster Vorsitzender. Er hatte schon als Abiturient einen Schülergeheimbund zur Ertüchtigung der Rasse gegründet und war dann als junger Mediziner mit ersten eugenischen Veröffentlichungen bekannt geworden. Beispielsweise hatte Plötz gefordert, Kinderkrankheiten nicht mehr zu behandeln, weil durch solche medizinischen Interventionen unnötig viele degenerierte Menschen ins fortpflanzungsfähige Alter kämen. Mit solchen Forderungen war Dr. Plötz übrigens nicht allein. Immer wieder gab es ähnliche Wortmeldungen von Ärzten, die sich der Rassenhygiene und Volksgesundheit verpflichtet fühlten. Unter den rund 350 Mitgliedern, die die Gesellschaft für Rassenhygiene vor dem Ersten Weltkrieg zählte, fanden sich entsprechend viele Mediziner und Biologen, aber etwa auch der Schriftsteller Gerhard Hauptmann und ein führender sozialdemokratischer Politiker. Das soll zeigen, Rassenhygiene, / Eugenik, war weder in Deutschland noch im Rest der industrialisierten Welt auf das rechtsradikale politische Lager beschränkt. Die Rassehygieniker verstanden ihr Projekt nicht als rückwärtsgewandt, sondern als hochtechnologischen Beitrag für eine menschenfreundliche, eine bessere Zukunft. Nach dem Massensterben des Ersten Weltkriegs erhielt die Eugenik einen entscheidenden Schub, insbesondere im vom Krieg ruinierten Deutschland. So argumentierten die deutschen Rassehygieniker, dass in den Schützengräben überproportional viele vermeintlich genetisch höherwertige Menschen gefallen seien. Deshalb müsse es staatliche Maßnahmen geben, um die verbliebenen genetisch höherwertige Populationen stärker zu vermehren. Alfred Plötz sah sich angesichts dieser Diskussion vermutlich im Nachhinein bestätigt. Hatte er doch aus genau dieser Überlegung heraus bei Kriegsbeginn gefordert, zuallererst die minderwertigen Bevölkerungsteile einzuberufen und an die Front zu schicken. Mit der wachsenden Popularität der Eugenik in der Weimarer Republik ging auch ihre Verwissenschaftlichung einher. Forschungsinstitute wurden gegründet, Lehrstühle an Universitäten eingerichtet und erste Überblicksdarstellungen veröffentlicht. Eines dieser Werke schickte der Verlag im Jahr 1923 auch an einen rechtsradikalen Nachwuchspolitiker in München.
Nachdem sein Putschversuch Ende des Jahres 1923 für ihn völlig überraschend gescheitert war, hatte Adolf Hitler plötzlich viel Zeit, das ihm zugesandte Lehrbuch zu lesen. Die Früchte seiner Lektürestunden auf der Festung Landsberg verarbeitete Hitler dann anschließend beim Verfassen von Mein Kampf. So stellte Hitler beispielsweise fest, Zitat, die völkische Weltanschauung glaubt keineswegs an eine Gleichheit der Rassen, sondern erkennt mit ihrer Verschiedenheit auch ihren höheren und minderen Wert und fühlt sich durch diese Erkenntnis verpflichtet, gemäß dem ewigen Wollen, das dieses Universum beherrscht, den Sieg des Besseren, Stärkeren zu fördern, die Unterordnung des Schwächeren zu verlangen. Sie huldigt damit prinzipiell dem aristokratischen Grundgedanken der Natur und glaubt an die Geltung dieses Gesetzes bis herab zum letzten Einzelwesen. Sie sieht nicht nur den verschiedenen Wert der Rassen, sondern auch den verschiedenen Wert der Einzelmenschen. Zitat Ende. Einer der Co-Autoren des rassenhygienischen Lehrbuchs soll später bei der Durchsicht von Hitlers eigener Hetzschrift mit großer Freude bemerkt haben, wie gründlich die Lektüre des Naziführers gewesen sei. Das war sehr schmeichelhaft, entsprach aber nicht ganz der Wahrheit. Denn in Wirklichkeit gab es durchaus einzelne Passagen in Mein Kampf, die im offenen Widerspruch zu den vermeintlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Rassenhygiene standen, wie sie das Lehrbuch präsentierte. Das sei hier allerdings nur am Rande erwähnt. Es entsprach eben Hitlers Vorgehensweise, sein veröffentlichtes Weltbild aus zusammengepflückten Versatzstücken populärer Theorien und Werke zu zimmern. Die Unstimmigkeiten im Detail änderten nichts an der Tatsache, dass Eugenik und Nationalsozialismus sehr ähnliche rassistische Weltbilder teilten. Trotzdem wäre es ein Fehlschluss, den Aufstieg der Eugenik/Rassenhygiene allzu sehr in Abhängigkeit vom Aufstieg des Nationalsozialismus zu setzen. Die eugenischen Ideen verbreiteten sich vielmehr parallel zur nationalsozialistischen Bewegung und erreichten viel früher und viel stärker breite Bevölkerungskreise, insbesondere aber die gesellschaftlichen Führungsschichten.
So lotete beispielsweise der Strafrechtswissenschaftler Karl Binding schon Anfang der 20er Jahre die juristischen Möglichkeiten aus, um die Tötung sogenannter Erbkranker zu legalisieren. Zusammen mit einem Professor für Psychiatrie veröffentlichte Binding diese Analyse als die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form. Solche Forderungen waren kein Einzelfall. Ebenso wenig die nach Zwangssterilisationen. Einer ihrer schärfsten Verfechter, der Tübinger Psychiater Robert Gaub, veröffentlichte 1925 seinen Vortrag »Die Unfruchtbarmachung geistig und sittlich Kranker und Minderwertiger«. Gaub forschte, das sei am Rande erwähnt, auch zur Pathologie des Massenmordes und Kriegsneurosen. 1952 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Der steigende Einfluss der Rassenhygiene führte dazu, dass auch statistische Daten nun verstärkt erhoben wurden. Im Rahmen der reichsweiten Volkszählung Mitte der 20er Jahre fand eine gesonderte Gebrechlichenzählung statt. Und in einzelnen Bundesländern, wie zum Beispiel Sachsen, führte die staatliche Verwaltung sogenannte Karteien der Minderwertigen und sogar kriminalbiologische Karteien. Das alles bedeutet nicht, dass die Rassenhygieniker bereits während der Republik tonangebend in der Gesundheits- und Sozialpolitik waren. Die Jahre nach 1918 waren eine Hochphase sozialer Reformen, die darauf abzielten, die Lebensbedingungen der Menschen, insbesondere der Schwachen am gesellschaftlichen Rand, zu verbessern. Dadurch wurde kein Paradies geschaffen. Das war angesichts der mangelnden Ressourcen auch gar nicht möglich. Aber der Sozialstaat wurde doch erheblich ausgebaut, gerade im Bereich der Fürsorge. Doch als dann die Weltwirtschaftskrise ausbrach und der ökonomisch-fiskalische Druck den Sozialstaat nach und nach in Bedrängnis brachte, da schien das Recht des Stärkeren, einer steigenden Zahl von Verantwortungsträgern im Sozialstaat, die beste Medizin zu sein. Sozialbehörden überall in Deutschland, vor allem in den Großstädten, gingen mit harter Hand gegen vermeintliche Asoziale vor. Die von Seiten der Regierung immer weiter verschärften Regeln für staatliche Unterstützungsleistungen wurden nun immer einseitiger ausgelegt. Nicht selten ihr Sinn vollständig entstellt. Die Polizei begann nun, repressiv gegen Wohnungslose und angebliche Berufsverbrecher vorzugehen. Auch in der staatlichen Gesundheitsfürsorge wurden die Stimmen lauter und lauter, die eugenisch argumentierten. Ein hochrangiger Beamter aus dem preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt, selbst studierter Mediziner und in Eugenikerkreisen gut vernetzt, warnte vor der finanziellen Überlastung des Staates. Zitat: Bedenkt man, dass allein 250.000 Geisteskranke, 300.000 Schwachsinnige, noch mehr Psychopathen, 100.000 Epileptiker, 120.000 Trunksüchtige, 70.000 zum Teil schwer belastete Fürsorgezöglinge in Deutschland vorhanden sind, so wird man zugeben, dass eine Ausschließe notwendig ist. Zitat Ende. Solche Zahlenspiele waren weit verbreitet und waren wegen ihrer vermeintlichen Objektivität bestens dazu geeignet, die Ängste der Menschen zu schüren. Wie valide die vorgebrachten Daten im Einzelnen waren, spielte angesichts der wachsenden Emotionalisierung kaum eine Rolle.
Eugenische Denkweisen waren also Anfang der 30er Jahre weiter verbreitet als je zuvor. Jetzt kam es auch zu den ersten Versuchen staatlicher Maßnahmen. Beispielsweise wurden in Preußen und einigen anderen Bundesländern rassehygienische Eheberatungsstellen eingerichtet. In den preußischen Kommunen gab es 1931 über 200 solcher Beratungsstellen. Hier konnten die sich Heiratswillige von einem Arzt oder einer Ärztin im Hinblick darauf beraten lassen, ob die Eheschließung rassehygienisch sinnvoll sei. Den Vertretern der institutionalisierten Eugenik in Deutschland war das natürlich viel zu harmlos. Sie forderten Menschen mit vermeintlichen Erbkrankheiten, die Eheschließung von vornherein zu verweigern. Und sie lieferten zu dieser Forderung gleich einen ganzen Katalog in Frage kommender Erbleiden. Schizophrenie, manisch-depressives Irresein, schwere Psychopathie oder Hysterie, moralischer Schwachsinn, Huntington-Chorea, Epilepsie, amaurotische Idiotie, Schwachsinn, Trunksucht, Morphium- und Kokainmissbrauch, erhebliche Taubstummheit, Bluterkrankheit, Zuckerkrankheit. Freilich waren die Rassehygieniker weltgewandt genug, um zu erkennen, dass weder Eheberatung noch Eheverbot das von ihnen postulierte Problem der Fortpflanzung wirklich lösen würden. Der Anthropologe Hermann Muckermann äußerte sich dazu, Zitat, durchweg sind diese Menschen so hemmungslos, dass sie doch nicht auf uns hören. Es dürfte also wohl nur ein einziger Weg zum Ziel führen, das ist der Weg der Unfruchtbarmachung. Zitat Ende. Muckermann war übrigens kein Nazi, sondern Mitglied der Zentrumspartei. Und nicht nur gläubiger Katholik, sondern auch Priester und bis 1926 sogar Mitglied beim Jesuitenorden. Wie das Zitat zeigt, scheinen ihn seine eugenischen Überzeugungen in keine sonderlich großen Gewissensnöte gestürzt zu haben. Und das, obwohl der Papst höchstpersönlich in einer Enzyklika von 1930 jede Form der Eugenik in klarsten Worten auf das Strengste verurteilt hatte. Der Katholik war, so die eindringliche Botschaft des Kirchenoberhaupts, der hatte die Finger von der Rassenhygiene zu lassen. Das Muckermann-Zitat stammt aus dem Jahr 1932 und findet sich in einem von seinen rassehygienischen Fachaufsätzen mit dem vielsagenden Titel »Eugenische Vorschläge zur Behütung der erbgesunden Familie und zur Ausschaltung der erbkranken Familie«. Die Veröffentlichung des Aufsatzes zu diesem Zeitpunkt war kein Zufall, denn Muckermann hatte die letzten Jahre mit anderen Rassehygienikern intensiv für ein Beratergremium des preußischen Ministeriums für Volkswohlfahrt gearbeitet. Und im Sommer 1932 hatten sie ihre Arbeit abgeschlossen. Ihr Ergebnis war von dem besagten Beratungsgremium, dem sogenannten Landesgesundheitsrat, wohlwollend aufgenommen worden. Woran Muckermann und seine Kollegen so intensiv gearbeitet hatten? An dem Entwurf für ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.
Warum genau der Entwurf des Erbgesundheitsgesetzes dann im preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt liegen blieb, das tut hier nichts zur Sache. Vermutlich hing seine Zurückstellung mit den Umbrüchen zusammen, die Hindenburg und Papens Preußenschlag im Juli 1932 ausgelöst hatten. Das Ministerium wurde von der Kommissariatsregierung nämlich noch im gleichen Jahr aufgelöst und dem preußischen Innenministerium unterstellt. Das wiederum war seit Februar 1933 die Wirkungsstätte des Sonderkommissars für Volksgesundheit, Dr. Leonardo Conti. Conti wusste vermutlich von der Existenz des Gesetzentwurfs und leitete ihn an seinen Vertrauten im Reichsinnenministerium, Arthur Gütt, weiter. Gütt brauchte dann nichts weiter zu tun, als den Text des Gesetzentwurfs zu übernehmen. Beispielsweise entsprach die Liste derjenigen Krankheiten, die als Erbkrankheiten zu gelten hatten, fast eins zu eins der vorhin gehörten. An einer entscheidenden Stelle änderte Gütt allerdings den Text des Entwurfs. Muckermann und Kollegen hatten lange darüber diskutiert, wie man die geplante Unfruchtbarmachung juristisch sauber regeln könnte. Denn dafür gab es bisher keine gesetzliche Grundlage. Was nicht heißen soll, es habe in den 20er Jahren keine Zwangssterilisationen gegeben. Nachweislich hatten einige Kliniken und Anstalten solche in Eigenregie durchgeführt, ganz ohne gesetzliche Grundlage. Zeitgenössische Quellen sprachen von Hunderten, vielleicht Tausenden Fällen. Ein gigantischer Skandal war damals daraus nicht losgebrochen. Es war aber eben doch etwas anderes, diese Praxis in Gesetzesform zu gießen. Deshalb hatten die Rassenhygieniker für ihren Entwurf die Freiwilligkeit der Sterilisation hervorgehoben. Vermutlich war ihnen die Gefahr zu groß, dass das Gesetz von den Gerichten kassiert werden könnte. Solche taktischen Erwägungen konnte sich Arthur Gütt im Frühjahr 1933 sparen. Der Staat war jetzt in den Händen der nationalsozialistischen Bewegung. Also hieß es, Nägel mit Köpfen machen. Gütt strich die Freiwilligkeit aus dem Entwurf und formulierte § 1 stattdessen so. Zitat:
Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht, sterilisiert werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden. Zitat Ende.
Antragsberechtigt, so hieß es in den folgenden Paragraphen, sei der Betroffene selbst oder sein Vormund, außerdem der Amtsarzt sowie, für den Fall einer Einweisung, der Leiter der entsprechenden Anstalt. Das war, nur etwas juristisch verklausuliert, ein Freibrief für die Zwangssterilisation. Die eigentliche Bearbeitung der Anträge auf Zwangssterilisation delegierte das Gesetz an die Amtsgerichte. Hier sollten drei Männerkollegien gebildet werden, die sogenannten Erbgesundheitsgerichte. Ein Erbgesundheitsgericht tagte unter Vorsitz eines Amtsrichters. Ihm zur Seite standen ein Amtsarzt und ein weiterer Arzt, der, wie es im Gesetz hieß, mit der Erbgesundheitslehre besonders vertraut ist. Damit war also niemand anderes gemeint als ein Mitglied der Eugenikerzunft. Zur Entscheidungsfindung sollte das Gericht vor allem auf medizinische Gutachten und Sachverständige zurückgreifen. Das Verfahren war kein Gerichtsprozess. Die Betroffenen hatten keine Verteidiger, Berufung oder gar Revision gegen die Entscheidung waren nicht vorgesehen. Möglich war nur eine einzige Beschwerde, und zwar beim zuständigen Oberlandesgericht. Das, was viele Menschen in den ersten Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes die Zwangssterilisation vorerst ersparte, war die bürokratische Organisation des ganzen Verfahrens. Denn vielerorts, vor allem in ländlichen Gebieten, hatten die zuständigen Amtsärzte kaum Kapazitäten, um die Fälle zu bearbeiten. Es fehlte ihnen an der nötigen Infrastruktur, an Personal und nicht zuletzt auch an den Daten. Ein Jahr später, im Sommer 1934, sollte hier Abhilfe geschaffen werden. Das Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens ordnete die flächendeckende Einrichtung von Gesundheitsämtern in allen Kommunen Deutschlands an. Das System der Gesundheitsämter, wie wir es kennen, verdankt sich also der Durchführung der Zwangssterilisationen. Es war ein erster wichtiger Knotenpunkt in einem weit gefächerten Netz rassenhygienischer Überwachungs- und Kontrollinstitutionen, das in den nächsten Jahren über Deutschland gespannt werden würde. Aber zurück zur Entstehung des Erbgesundheitsgesetzes. Nachdem Arthur Gütt mit seinen Bearbeitungen fertig war, ging der Entwurf seinen Weg durch das Reichsinnenministerium, von wo es Minister Wilhelm Frick schließlich an die Reichskanzlei weiterleitete, damit das Kabinett auf seiner Sitzung am 14. Juli 1933 den Entwurf beschließen konnte. Auf der Sitzung selbst betonte Reichskanzler Hitler während der Aussprache, es seien alle Maßnahmen berechtigt, die der Erhaltung des Volkstums dienten. Die meisten Minister nahmen das gleichmütig zur Kenntnis. Nur Vizekanzler Papen meldete Bedenken an. Wer jetzt erwartet, dass der selbsterklärte frömmste Katholik aller frommen Katholiken zu einer flammenden Gegenrede ansetzte, den müssen wir enttäuschen. Papen hatte keinerlei Probleme mit der Rassenhygiene. Die klare Haltung des Vatikans war ihm kein Anlass, aktiv zu werden. Es ging ihm, wie er ausdrücklich betonte, allein darum, die Unterschrift des Papstes unter das Reichskonkordat nicht zu gefährden. Die stand nämlich am 14. Juli noch aus. Man einigte sich deshalb darauf, das Gesetz erst Ende des Monats im Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen. Sein Inkrafttreten war wegen der notwendigen Vorbereitungszeit sowieso erst für den 1. Januar 1934 geplant. Derart befriedigt, dass sein außenpolitischer Geniestreich für die Sache der Katholiken nicht im mindesten gefährdet sein würde, gab Vizekanzler Franz von Papen sein Plazet. In der Öffentlichkeit wurde das Erbgesundheitsgesetz allgemein positiv aufgefasst. Insbesondere die Fachleute begrüßten das Gesetz. In der Fachzeitung Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge konnte man etwa folgenden Kommentar lesen, der gleich noch einige Verbesserungsvorschläge machte.
Man wird bei der Abschätzung des Kreises von Personen, die zur Verhütung erbkranken Nachwuchses für eine Sterilisierung in Frage kommen, gar nicht in erster Linie von den Anstaltsinsassen ausgehen und hier eine fühlbare Entlastung erwarten dürfen. Diejenigen unter den Geisteskranken und Schwachsinnigen, die nur durch ihre etwaige Nachkommenschaft eine Gefahr für unser Volk bedeuten, leben zum größten Teil gar nicht in Anstalten, sondern in der Freiheit. Hier gilt es, sie aufzuspüren, um zu verhüten, dass sie erbkranken Kindern das Leben geben. Gerade darum müssen die Organe der offenen Fürsorge an der Durchführung des Gesetzes beteiligt werden, weil sie es sind, denen diese Schwachsinnigen und sonstigen Erbkranken mit hemmungslosem Trieb leben, die im Übrigen aber fähig sind, sich im freien Leben durchzubringen, zuerst auffallen.
Das sogenannte Erbgesundheitsgesetz war, abgesehen vom Arierparagraphen, das erste Gesetz der Nationalsozialisten, mit dem sie ihre rasseideologischen Vorstellungen umsetzen wollten. Es war aber gerade kein spezifisch nationalsozialistisches Gesetz, sondern ein Gesetz der Eugeniker und Rassenhygieniker. Und die waren lange vor den Nazis im gesellschaftlichen Mainstream angekommen. Bis Mai 1945 würden mehrere tausend Menschen, die meisten Frauen, an Komplikationen während oder nach dem medizinischen Eingriff sterben. Insgesamt würden 300.000 bis 400.000 Menschen auf Grundlage des Gesetzes zwangssterilisiert. Ihre Anerkennung als Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft war ein langer und qualvoller Prozess, der erst Ende der 1980er Jahre begann. Noch in den 50er Jahren hatte die Adenauer-Regierung eine Wiedergutmachung abgelehnt. Mit der Begründung, das Erbgesundheitsgesetz sei kein NS-Gesetz und andere Länder, auch demokratische, hätten ähnliche Gesetze. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Eine vollständige Ächtung des Erbgesundheitsgesetzes und seiner Anwendung vollzog der Bundestag übrigens erst 2007. Und erst in den 2010er Jahren begann die finanzielle Entschädigung der Opfer im bescheidenen Rahmen. Von den im Dritten Reich zwangssterilisierten Menschen lebten da noch weniger als 200.
Ja, so viel heute zum Thema Eugenik. Vielen Dank an Jonas für die Möglichkeit, dass wir hier heute mal eine Folge mitgestalten und einlesen durften. Es war eine große Freude. Für uns ein ganz ungewohntes Format, so richtig mit Skript. Ansonsten sind wir in unserem Podcast freier unterwegs. Aber es war sehr schön, heute mal so ganz präzise gemeinsam was einzulesen, oder Jonas?
Auf jeden Fall. Es macht Spaß.
Vielleicht sollten wir das in Erwägung ziehen, auch bei uns öfter mal so zu machen. Wir planen auf jeden Fall in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, auch noch eine Eugenik-Folge, wo wir mit Jonas hier vom Podcast und unserem Jonas und Mimi und mir gemeinsam bei uns, bei Alle Zeit der Welt, nochmal ausgiebiger so eine freie Gesprächsrunde ein bisschen zu dem Thema machen. Und was uns sonst noch so bei der Recherche aufgefallen ist zur heutigen Folge, wird da einfach zur Sprache kommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, um das nicht zu verpassen. Und ja, ansonsten war das jetzt die Folge 3338 von Deutschland 3345. Bis nächste Woche und bis bald.
Vielen Dank, Jojo und Jonas, für die fruchtbare Zusammenarbeit und dafür, dass ihr dieser Folge eure Stimmen geliehen habt. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefällt, dann bewertet ihn doch bitte auf der Plattform eurer Wahl, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich unterstützen. Alle Links dazu findet ihr auf dem Linktree in den Shownotes. Zum Schluss noch ein herzliches Willkommen an die beiden neuen Patrons, Julian und Larry. Schön, dass ihr mit von der Partie seid. Euch allen wünsche ich jetzt noch eine angenehme Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin.